Ich lese die Predigttexte, beginnend mit Apostelgeschichte 18, Vers 1. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein, und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Bevor sie in Kenchrea an Bord ging, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen seines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen: Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann, in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Jetzt sind wir beim Römer angekommen. Genau. Grüß Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meine lieben Freunde, mein lieben Freund Epenetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam.
Dieser letzte Vers, den wahrscheinlich jetzt alle im Gedächtnis behalten werden, ist eigentlich der, der gar nicht drinstehen müsste, aber macht nichts. Es ist so ein Sammelsurium an unterschiedlichen Versen und ich denke, ihr werdet nachher schon mitbekommen, warum. Ich habe vor ein paar Tagen, vielleicht zwei Wochen, ich weiß es nicht genau, seit langer Zeit mal wieder mit einem befreundeten Ehepaar aus den USA geskypt. Und zwar Craig und Leslie heißen die beiden, sind mittlerweile Mitte, Ende 50, würde ich denken. Ja, Mitte, Ende 50, also sind ordentlich grau geworden. Ich auch, aber die noch grauer. Und ich habe die vor ungefähr 20 Jahren kennengelernt, als ich für 8 Monate in den USA gelebt habe. Craig war damals in der Gemeinde, in der ich ein Praktikum gemacht habe, einer der Ältesten. Und seine Aufgabe war als Ältester unter anderem, dass er für die junge Erwachsenengruppe zuständig war. Also der hat die nicht geleitet oder gemacht, sondern der war quasi so als ältester Ansprechpartner für die Leute. Der hat geguckt, dass die Mitarbeiter da gut zurande kamen und so. Aber was er und seine Frau beide mit echt einer ganz großen Leidenschaft getan haben, also die waren wirklich... wie soll ich sagen, das war so eine Aufgabe, die haben die richtig angenommen. Und das zeigte sich daran, dass nämlich ihr Haus, das war relativ nah an der Gemeinde dran, ständig voller junger Erwachsenen war. Also da ist man wirklich ein- und ausgegangen. Ja? Man hat sich da getroffen, abgehangen, Fernsehen geguckt, die hatten immer was zu essen da. Es war wirklich wie so eine zweite Familie, auch für mich. Ich war auch sehr, sehr viel in der Zeit dort, hatte eigentlich eine andere Gastfamilie, aber da war ich gar nicht so häufig. Ich war eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit bei Craig und Leslie. Und die beiden sind mir bis heute echte Vorbilder, große Vorbilder. Und ich habe mich echt gefreut, dass wir neulich mal einfach uns wieder updaten konnten. Und dabei ist der Craig eigentlich so ein ganz normaler Typ. Also der war jetzt nicht irgendwie besonders, hat nicht besonders herausgestochen. Der war sehr offen, ein ehrlicher Typ und irgendwie auch lustig so auf seine Weise. Aber es war nichts an ihm, wo man denkt, oh Mensch, diese Person ist irgendwie so ganz großartig oder so. Aber was typisch war für ihn war, dass er uns junge Erwachsene immer wieder in sein Leben reinschauen ließ. Also der war einfach offen, so wie er lebte. Der teilte mit uns seine Fragen, was ihn gerade beschäftigte, ob das ein Berufswechsel war. Der war eigentlich ITler und wollte aber mehr in die Beratung und Seelsorge gehen. All diese Fragen, er hatte ein Buch geschrieben über eine schwierige Zeit in seiner Ehe. All das teilte er mit uns und er war total ehrlich dabei, auch ehrlich über Herausforderungen und Kämpfe, die er hatte. Und es war auch so, dass er immer wieder in den normalen Situationen des Alltags den Glauben mit ins Gespräch kam. Also wir standen in der Küche und haben gerade irgendwie da so eine Soda oder also so eine Cola getrunken. Und dann war es kein Problem für ihn plötzlich, auch über Jesus ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey komm, wir beten dafür oder wie auch immer. Und was ich auch total geschätzt habe, der hat sich auch manchmal einen von den Kerlen beiseite genommen, ja, von uns jungen Männern, und hat auch Tacheles geredet. Also der hat Klartext geredet und gesagt, pass mal auf, die und die Art und Weise, wie du gerade unterwegs bist, das bringt dich auf jeden Fall von Jesus weg, das ist nicht richtig, überleg das. Also der konnte schon richtig auch, man sagt, tough sein an dem Punkt. So. Und das fand ich sehr, super beeindruckend. Seine Frau ganz ähnlich. Ich meine, da habe ich nicht so viel mitbekommen, weil sie nämlich meistens mit den Mädels unterwegs war und immer ein offenes und großes Herz für die Mädels hatte. Und ich habe das nur so aus der Entfernung mitgekriegt, aber es ging eigentlich immer um Beziehungen, um Männer und auch, was es bedeutet, als Frau gottgefällig zu leben. Und da hat sie echt sehr, sehr vielen jungen Frauen geholfen und war einfach so eine Ansprechpartnerin, eine, die da war. Was ich total krass fand, die waren brutal gastfreundlich, super erstaunlich gastfreundlich. Und zwar bis heute. Ich habe ja, wie gesagt, vor kurzem seit langer Zeit mal wieder mit denen geskypt und sofort kam die Einladung. Sie sind umgezogen mittlerweile, haben aber so eine Wohnung eingerichtet und sagen, wir haben eine Wohnung eingerichtet für Missionare. Du kannst gerne mit deiner Familie kommen, wenn du in der Nähe bist. Du kannst umsonst bei uns wohnen, kein Problem. Wir haben extra ein separates, wie so eine Einliegerwohnung, da kannst du rein und so weiter und so fort. Und ich dachte so, krass, und die meinen das auch so. Das ist nicht, die haben wirklich eine Wohnung ausgebaut in ihrem Haus für Leute wie Missionare, wo ich dachte so, wie krass. Und was auch typisch war für sie, sie beteten für uns Jugendliche und haben einfach ihr Leben mit uns geteilt. Von den vielen, vielen guten Predigten, die ich in dieser Zeit, in dieser Gemeinde gehört habe, weiß ich fast nichts mehr. Ein paar Sachen kann ich mich noch daran erinnern, aber wirklich wenig. Aber das, was die beiden gelebt haben, das weiß ich bis heute. Das ist mir bis heute ein Vorbild, ein lebendiges Vorbild. Ich habe das quasi noch vor Augen. Ich erzähle dir, Alisa, als Psychologiestudentin und wahrscheinlich auch dem Rest von uns gar nichts Neues. Es gehört in der Psychologie und speziell in der Lernpsychologie, also so eine Unterkategorie und so eine Disziplin von der Psychologie, zu den anerkannten Tatsachen, dass wir Menschen auf viele Art und Weise lernen können. Wir sind da wirklich besonders als Geschöpfe. Wir können auf unterschiedlichste Art und Weise lernen, aber besonders gut und nachhaltig lernen wir durch Nachahmung oder wie wir öfter sagen, durch Modelle oder Vorbilder. Und das ist auch in der Nachfolge von Jesus überhaupt nichts anderes. Wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen oder dich das erste Mal mit dem christlichen Glauben beschäftigst, quasi automatisch schaust du nach Leuten, nach denjenigen, die sagen, sie leben mit Jesus. Und wenn das Leute sind, die du irgendwie als relevant akzeptierst, die vielleicht dir ähnlich sind oder die du einfach als Autorität irgendwie akzeptierst, dann werden diese Leute zu Vorbildern. Du liest quasi an ihnen ab, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Also wenn das gute Vorbilder sind, Gott sei Dank, aber wenn es schlechte sind, dann ist es meistens nicht so gut. Wir alle machen das automatisch und wir alle brauchen auch solche Vorbilder. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns zeigen, ah, okay, so kann man also Jesus nachfolgen, so kann ich beten, so kann ich andere anleiten. Ah, das bedeutet, als Mann seiner Familie gut vorzustehen, so kann ich meine Kinder erziehen, meine Frau oder meinen Mann lieben, richtig mit Geld umgehen oder meine Arbeit im Sinne Gottes tun und so weiter und so fort. Im Übrigen, wenn die Jünger von Jesus ihn fragen, hey, kannst du uns nicht mal zeigen, wie man betet? Dann war das ja nicht so eine abstrakte, theoretische Frage, sondern dann war das genau das. Jesus war ihnen ja Vorbild da drin. Die haben das gesehen. Er hat ihnen gleichzeitig das beigebracht und sie konnten es an ihm beobachten, wie das funktioniert. Und deswegen, weil das so wichtig ist, möchte ich gerne heute mit euch ein vorbildliches Ehepaar ansehen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das ist allerdings das dritte Ralf, glaube ich, wenn ich das, ja, genau. Aquila und Priska, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Aquila und Priska oder Priscilla, das ist so Priskachen, die Verniedlichungsform, also Aquila und Priska finden wir an vielen unterschiedlichen Punkten in der Apostelgeschichte. Und sie werden nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern auch im Römerbrief, wie wir gesehen haben, erwähnt. Und ich von diesen Punkten, die wir so mitbekommen, können wir grob nachvollziehen, was dieses besondere vorbildliche Ehepaar gewesen ist. Und ich glaube, wir können einiges daraus lernen. Das Erste, was wir gesagt bekommen über Aquila und Priska, war, dass sie, beziehungsweise Aquila eigentlich, ein gebürtiger Jude war. Und zwar stammt er aus der Provinz Pontus, so heißt das. Das liegt an der südlichen Küste des Schwarzen Meeres. Da habe ich euch eine Karte mitgebracht. In der heutigen Türkei, an der Grenze zu Georgien und Armenien. Also da so rechts, ja, rechts unten. Da kam der her, dort lebten damals viele Juden in der sogenannten Diaspora. Also Juden waren nicht alle in Israel, im heutigen Israel, sondern verteilt im ganzen Römischen Reich und haben dann immer so Ansammlungen gehabt und da lebten viele Juden. Ob seine Frau, also Priska, ebenfalls aus der Gegend stammte, ob sie gebürtige Jüdin war, wissen wir nicht, ist aber sehr wahrscheinlich. Das ist so das Erste, was wir über sie wissen. Das Zweite ist, sie waren Christen. Und es ist vermutlich so, dass sie als jüdischstämmige Geschäftsleute, die ihren Glauben natürlich ernst nahmen, nach Rom gekommen sind, dort wahrscheinlich auch in der Synagoge mit zugange waren. Und dort begegneten sie Christen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das dort stattgefunden hat. Und offensichtlich war das so überzeugend für sie, wie diese Christen lebten und was die sagten, dass sie selber Christen geworden sind. Es ist sogar gut möglich, dass Aquila und Priska in Rom damals, in der Gemeinde, leitende Mitarbeiter gewesen sind, weil sie hinterher wieder dort zu finden sind und da sind sie es definitiv. Und es ist eben gut möglich, weil die Gemeinde in Rom mit Sicherheit sehr klein gewesen ist zu dem damaligen Zeitpunkt, dass sie dort Verantwortung trugen. Das nächste, was wir über sie wissen, ist, sie waren Geschäftsleute und zwar gute Geschäftsleute. Aquila hatte dasselbe Handwerk gelernt wie Paulus. Er war Zeltmacher oder Lederhandwerker. Also alles, was die damals brauchten mit Planen, Zelten und so weiter und so fort, das konnte Paulus und er auch machen. Und in diesem Beruf hatte er offensichtlich mit seiner Frau zusammen in Rom gearbeitet. Bis eben zu dem Zeitpunkt, wir haben das eben gehört, als der damalige Kaiser Claudius befahl, dass alle Juden aus Rom weg mussten. Die wurden ausgewiesen. Und es ist davon auszugehen, dass die beiden ziemlich erfolgreich gewesen sind in ihrem Geschäft. Denn selbst nachdem sie Rom verlassen mussten, konnten sie direkt ein neues Geschäft in Korinth starten und sogar Mitarbeiter beschäftigen wie Paulus, was wir eben gelesen haben. Und Da habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht von den Ruinen von Korinth. Die hatten wahrscheinlich, davon ist auszugehen, ein so ein Geschäft, das sind hier die Ruinen von vielen Geschäften, die alle an einem zentralen Marktplatz gelegen waren. Also sozusagen Downtown, Inner City, beste Lage, da hatten die höchstwahrscheinlich ihr Geschäft. Und dort konnten sie eben das sofort, nachdem sie aus Rom geflohen waren, wieder machen. Und was ich gelesen habe, sehr interessant, zu der Zeit, wo sie in Korinth waren, gab es dort große Festspiele, Sportfestspiele, so ähnlich wie jetzt die WM in Russland oder die Olympischen Spielen, waren quasi die zweitgrößten Sportspiele nach den Olympischen Spielen der damaligen Zeit, fanden in dieser Zeit in Korinth statt. Und es ist sehr gut davon auszugehen, dass viele Leute kamen und sie brauchten Zelte, um zu übernachten. Und die hatten richtig was zu tun. Die waren gut im Business in der Zeit. Sie gehörten deswegen auch zu den Besserverdienenden. Und das war damals ja nicht anders als heute. Wenn man ein Geschäft aufmachen will, dann braucht es was, nämlich Startkapital. Man kann nicht einfach so loslegen, man muss irgendwie Startkapital mitbringen. Und offensichtlich hatten sie das, wenn sie in Korinth sofort wieder loslegen konnten. Und es spricht auch noch etwas anderes dafür, dass sie dauerhaft wohlhabend waren. Denn an mehreren Stellen im Neuen Testament finden wir, dass es heißt, dass sich eine Gemeinde in ihrem Haus traf. Und da muss man sich so vorstellen, früher war das so, die Leute hatten keine fetten Häuser wie wir heute, sondern die normalen Häuser waren sehr überschaubar, ein, zwei Räume und das war's. Es sei denn, man war wohlhabender und reicher, dann hatte man größere Häuser. Und diese Häuser wurden häufig genutzt für die jungen Gemeinden, 20 bis 40 Leute, also so eine Art Hausgemeinden oder erweiterte Kleingruppen, könnte man sagen. Und die trafen sich immer wieder in diesen Häusern und da musste man einfach viel Platz haben. Und deswegen ist davon auszugehen, dass Aquila und Priska wohlhabender waren. Sie waren außerdem Stadtmenschen und sehr flexibel. Egal, wo wir von den beiden im Neuen Testament lesen, sind sie in einer der damaligen Metropolen zu finden. Als erstes in Rom, das ist im heutigen Italien, war damals die Hauptstadt, das Berlin des Römischen Reichs, wenn man so will. Danach in Korinth, auch das war ein Hotspot in jeglicher Hinsicht der damaligen Zeit, liegt im heutigen Griechenland. Und dann danach waren sie in Ephesus mit Paulus, das ist in der heutigen westlichen Türkei nahe Izmir und war damals ebenfalls ein Zentrum des damaligen Römischen Reiches. Und hinterher sind sie wieder in Rom. Also wo immer wir sie antreffen, sie sind in einer großen Metropole, in einer Hauptstadt der damaligen Zeit. Ob sie die so besonders mochten oder das einfach mussten wegen ihres Berufes, wissen wir nicht, aber es zog sie einfach dorthin. Wir wissen über Aquila und Priska nicht, ob die beiden Kinder hatten. Das ist möglich, dass sie keine Kinder kriegen konnten. Und dass Priska sich deshalb stärker in das Geschäft ihres Mannes und auch in die Gemeinde einbringen konnte. Es kann aber auch sein, dass sie Kinder hatten, die waren aber schon groß und sie hatten deshalb mehr Freiheit und vielleicht auch einen gewissen Wohlstand sich erarbeitet. Wie auch immer, sie waren flexibel, nach Korinth zu gehen, von Korinth mit Paulus nach Ephesus umzuziehen und dann später wieder nach Rom zurückzugehen. Sie haben, um das mal deutlich zu machen, als erstes in Korinth mit Paulus eine Gemeinde aufgebaut. Es hat ungefähr 3 Jahre gedauert und sie haben das Geschäft gegründet und so weiter. Nach 3 Jahren ungefähr sind sie mit Paulus nach Ephesus umgezogen, haben dort 1, 2, 3, 4, wir wissen es nicht genau, Jahre mit ihm dort die Gemeinde aufgebaut und dann später sind sie wieder nach Rom umgezogen. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie eure Perspektive ist, so alle 2, 3 Jahre umzuziehen, neues Geschäft in einer neuen Stadt zu gründen und so, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Die haben das so gemacht. Die spannende Frage ist bei den vielen Fakten, was bedeutet das denn für uns? Was können wir denn daraus lernen? Wir haben in den letzten 4 Jahren im Pastorenteam meistens häufiger mal über das Thema Berufung nachgedacht, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Was bedeutet es eigentlich, zum Pastor berufen zu sein? Welche Rolle hat man in der Gemeindegründung? Was ist meine Berufung? Was kann ich dazu beitragen mit meinen Gaben, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Fähigkeiten, dass Gemeinde gebaut und Reich Gottes wächst? Und ich weiß nicht, ob du diese Frage auch schon mal bewegt hast. Was ist deine Berufung? Was möchte Gott für dein Leben mit dir machen, mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit? Aquila und Priska zeigen uns, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, Gemeinde zu bauen und zu gründen, als nur als hauptamtlicher oder speziell berufener Pastor. Wir bringen manchmal dieses Denken mit. Es gibt die Profis und dann gibt es die Zuhörer. Das ist so weit weg von der Realität des Neuen Testaments wie nur etwas. Keine der Gemeinden, die Paulus gegründet hat, wo er quasi als der Gemeindegründer gerechnet wird, hat er alleine gegründet. Keine einzige. Er war immer im Team unterwegs. Wenn man genauer reinzoomt, wird man merken, Paulus hatte eine Fülle von regelmäßigen, ganz engen Mitarbeitern um sich, ständig. Und dann hatte er noch sozusagen eine Art Freundeskreis drumherum, Unterstützer und die immer mal so reingeguckt haben und mitgeholfen hatten. Der hatte ganz viele enge Mitarbeiter und hat oft mit ihnen sogar zusammen gewohnt und zusammen gearbeitet. Und warum? Weil diese Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter für ein Projekt waren, sondern gleichzeitig war er Vorbild für sie. Sie haben an Paulus gesehen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, Gemeinde zu gründen, wie das funktioniert. Die waren wirklich eng miteinander unterwegs. Manche von diesen Mitarbeitern von Paulus hatten Geld und stellten ihren Besitz voll in den Dienst der Gemeindegründung, zum Beispiel wie Aquila und Priska. Andere arbeiteten nebenher, um sich was zu verdienen. Und wieder andere hatten Gemeinden hinter sich, die sie unterstützt haben und so weiter. Für sie war nicht die Frage, habe ich eine bestimmte Rolle oder werde ich bezahlt, arbeite ich vollzeitlich oder ehrenamtlich, bin ich Pastor oder bin ich es nicht. Ihre Frage war, wie kann ich Gott dienen mit dem, wer ich bin und was ich habe? Das ist die erste Frage. Und dann kam die zweite, und was brauche ich dafür, um das tun zu können? In der Reihenfolge. Und seht ihr, ich glaube, da liegt die Herausforderung an jeden von uns. Weil ich glaube, das sollte unsere Frage sein. Für jeden von uns. Wie kann ich Gott dienen mit all dem, was Gott mir geschenkt hat, und helfen, eine Gemeinde zu gründen, zwei Gemeinden, drei Gemeinden, was auch immer, auf jeden Fall, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das sollte unsere Frage sein. Das ist die neutestamentliche Frage, das ist die Frage, die sie sich damals gestellt haben. Wie kann ich mit dem, wer ich bin, was Gott mir gegeben hat, im Beruf, mit meinen materiellen Sachen, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Gaben, wie kann ich helfen, dass Gemeinde entsteht, dass Menschen gerettet werden, dass ich mich voll für Gott einsetze? Oder man könnte es auch mit den Worten deiner letzten Predigt sagen, Manuel, bin ich bereit, um Jesu Willen all in zu gehen oder nicht? Bin ich Spieler auf dem Fußballfeld, so wie du es gut gesagt hast, der Gas gibt, der schwitzt, der Mannschaft dient, der Tore verhindert, vorbereitet oder schießt? Oder sitze ich als Fan auf der Tribüne, esse meine Bratwurst, trinke mein Bier und je nach Spielverlauf bin ich von meinem Team begeistert für 2 Minuten, wie wir gelernt haben, oder rege mich über das schlechte Spiel da unten auf. Aquila und Priska sind mit all dem, was sie hatten und waren, all in gegangen, als Geschäftsleute. Und worin bestand ihr Beitrag zum Reich Gottes? Was haben sie getan? Auch da erfahren wir einiges. Das Erste ist, sie waren gastfreundlich. Apostelgeschichte 18,3 lesen wir, dass Paulus bei ihnen nicht nur gearbeitet hat, sondern auch gewohnt hat, als er nach Korinth kam. Und wahrscheinlich waren auch Silas und Timotheus, die später nachgekommen sind, sind auch bei ihnen untergekommen. Davon ist auszugehen. Und als wäre das nicht genug, 3 Leute bei sich zu haben, dauerhaft, die auch noch mit einem arbeiten, traf sich auch die wachsende junge Gemeinde zumindest zum Teil bei ihnen im Haus oder im Geschäft. Und so war das dann auch in anderen Städten. Das haben die nicht nur in Korinth gemacht, das haben die ständig gemacht. Und ich weiß nicht, wie das jetzt so in deinem Kopf abgibt. Aber jeder, der regelmäßig eine größere Gruppe von Leuten bei sich zu Hause hat, weiß, das ist Arbeit. Man muss mehr einkaufen, wenn man die bewirten will. Das will man als guter Gastgeber. Und man muss hinterher viel mehr sauber machen. Und man hat die Hütte voll, man kann nicht einfach das machen, was man sonst immer macht. Aber all das schreckte Aquila und Priska nicht ab. Sie teilten großzügig ihre Zeit, ihr Hab und Gut, ja, sie teilten ihr Leben. Das Zweite ist, sie waren Beziehungsknüpfer oder Netzwerker, wie wir heute sagen. Aquila und Priska hatten viele Kontakte, berufliche durch ihr Geschäft, da gingen die Leute ein und aus, und viele private, zum Beispiel in der Synagoge. Und die nutzten sie, um die Menschen mit Paulus, mit der Gemeinde und letztlich mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und sie waren offensichtlich so gut da drin, dass sie von Paulus mitgenommen wurden nach Ephesus, um das dort zu tun, und er lässt sie erstmal dort zurück, er zieht erstmal weiter, und in der Zeit haben die da richtig Beziehungen geknüpft, dann kommt Paulus hinterher wieder und gründet mit ihnen die Gemeinde in Ephesus. Und es spricht viel dafür, dass Paulus irgendwann mal noch am Ende seines Lebens nach Spanien wollte. Dann schreibt er den Römerbrief, weil er nach Spanien über Rom wollte. Und es ist sehr gut anzunehmen, wir haben das eben gelesen in diesen Grußlisten, dass er dort ganz viele Leute nennt, die er kennt, um auch deutlich zu machen, hey Leute, ich brauche eure Unterstützung. Und es ist davon auszugehen, dass er gerne Aquila und Prisca mitgenommen hätte nach Spanien. Wir wissen nicht, ob er diese Reise überhaupt angetreten hat nach Spanien, aber es spricht viel dafür. Also Aquila und Prisca waren so Netzwerker, Beziehungsknüpfer, und sie waren prägende Leute, und das lesen wir in Apostelgeschichte 18:26 exemplarisch, dass sie da diesen jungen, begabten, redebegabten Prediger Apollos kennenlernen, und sie merken, okay, der ist ziemlich gut, der kennt sich voll aus, das ist voll das Brain, ja, aber der braucht noch so ein bisschen Feinschliff, was das Evangelium angeht. Und was machen sie? Sie laden sich zu sich nach Hause ein, haben bestimmt ein leckeres Essen gemacht, ist immer gut für alleinstehende Männer, war Apollos wahrscheinlich. Wie auch immer, auf jeden Fall war er bei ihnen zu Hause, und dann haben sie ihm das Evangelium noch etwas präziser erklärt. Und das war für Apollos Dienst so wichtig, der spielt in der Urgemeinde eine ganz große Rolle. Das war so ein, könnte man vergleichen wie so ein kleiner Billy Graham in der damaligen Gemeinde. Der war wichtig, der hat total viele Menschen zu Jesus gebracht. Wie wichtig, dass er das Evangelium wirklich messerscharf verstanden hat. Und das war der Verdienst von Aquila und Prisca. Ich frage dich auch, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie entscheidend es sein kann, dass du dich in einen einzigen Menschen investierst? Dass dieser Mensch das Evangelium versteht und begreift und annimmt? Wer weiß, in wen ihr in dieser Zeit das investiert habt und welche Rolle diese Person später im Reich Gottes spielen wird? Wer weiß, in wen ihr investieren werdet, später in Mülheim, wo diese Person eine enorme Rolle im Reich Gottes spielt? Und von jedem von uns, woher wissen wir denn, ob die Person, in die wir investieren, was Gott mit dieser Person vorhat? Wir sollten das nicht geringschätzen, sondern wir sollten mit voller Inbrunst dabei sein. Jeden Einzelnen, jede Person. Aquila und Prisca waren solche Leute, die diesen Blick hatten. Es kann ein Arbeitskollege sein, es kann ein eigenes Kind sein, dein Freund oder wer auch immer. Woher weißt du denn, wie Gott diese Person eventuell gebrauchen will und wofür er dich genau in dem Leben gebrauchen möchte? Aquila und Prisca waren aber noch etwas. Sie waren echte Freunde und Geschwister. Paulus schreibt das im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 4, und da sagt er, sie waren nicht nur bloß gute Mitarbeiter, nein, sie waren echte Freunde und Geschwister, weil sie bereit waren, ihr Leben für Paulus zu riskieren. Wir wissen nicht genau, wann und wie das der Fall gewesen ist, aber das attestiert er ihnen und sagt, sie haben ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Das macht man nicht nur für irgendwelche Mitarbeiter, wo man denkt, ach komm, sie sind ersetzbar. Und das macht man für Freunde oder für Geschwister. Ihr beiden, Alisa und Manuel, seid natürlich nicht Aquila und Prisca, das ist klar. Zumindest was der wohlhabende Teil angeht, das ist zumindest bisher noch nicht der Fall. Aber das, was passt, ist die Herzenshaltung. Mit eurer Gastfreundschaft und Großzügigkeit, mit der Zeit, die ihr immer wieder investiert habt, in Einzelne oder in mehrere, dass ihr immer wieder durch euer Leben auf Gott gewiesen habt, dass ihr ihn ins Gespräch gebracht habt und dass ihr einfach super gute Freunde für viele geworden seid und seid. Ihr seid Vorbilder. Ihr seid Vorbilder, und dafür möchte ich euch danken. Aber ich möchte uns auch herausfordern, und ich glaube, das ist ein total cooler Punkt. Ihr geht nach Mülheim, die können sich beglückwünschen, dass sie euch bekommen. Aber jeder von uns kann Vorbild sein und werden. Ein Vorbild, an dem andere auf Jesus gewiesen werden, an dem andere Jesus erkennen können. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, also die Gemeinde, die mit Aquila und Prisca gegründet worden ist, da wo er 3 Jahre ungefähr gearbeitet hat. Er schreibt an diese Gemeinde, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Und dann ein bisschen später im selben Brief schreibt er, erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Paulus weiß ganz genau, er ist sich sehr bewusst dessen, dass wir Menschen Vorbilder brauchen, lebendige Vorbilder, die wir angucken können, wo wir sehen können, wie läuft das, wie funktioniert das. Er weiß aber auch genau, niemand, auch nicht er, ist ohne Fehler, Macken und Sünden. Paulus hatte auch seine Charaktermacken und Schwächen. Der hat auch gesündigt. Das ist nicht die Frage. Aber das hält ihn nicht davon ab, Vorbild für andere zu sein und sogar den Korinthern zu sagen, folgt meinem Vorbild. Warum kann er das sagen? Wer von uns würde sowas sagen? Er ist nicht deshalb ein gutes Vorbild für die anderen, weil er perfekt lebt. Das wäre voll deprimierend. Überleg dir mal, ihr werdet mit Leuten unterwegs, die perfekt sind. Und dann würdet ihr sie angucken, das wäre schrecklich. Nein, er ist deswegen Vorbild mit all seinen Seiten, den Guten und den Schlechten, seinen Gaben, aber auch seiner Schuld, seinen Macken und so weiter, weil er in all dem Jesus nachfolgt. Und in diesem Nachfolgen ist er Vorbild, weil seine Haltung sichtbar wird, mit der er Jesus nachfolgt. Paulus ist nämlich, genau wie Aquila und Priska, all in gegangen für Jesus. Der ist nicht bloß mehr Zuschauer auf der Tribüne, sondern auf dem Spielfeld, im Einsatz für Jesus. Und warum? Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Jesus finden. Und er fordert uns und die Korinther auf, es ihm gleich zu tun. Das ist nicht was für die Profis, das ist für jeden von uns. Er sagt, ich suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und deshalb mein Wunsch, meine Herausforderung, meine Ermutigung an uns, lasst uns Vorbilder sein, die auf Jesus hinweisen. Nicht indem wir auf unsere Gerechtigkeit und unser makelloses Leben vertrauen, was wir sowieso nicht haben, was nach außen kehren, was nicht da ist, sondern indem wir auf die Gerechtigkeit Jesu vertrauen, auf seine Vollkommenheit, indem wir den anderen zeigen, dass wenn wir sündigen, was Falsches tun, wir wissen, wo Vergebung zu finden ist. Wir wissen, dass man sich entschuldigen kann. Lasst uns so Vorbilder sein, die auf Jesus weisen und letztlich genau das tun, in allem sozusagen Menschen zu ihm hinweisen. Und ich danke euch, Manuel und Alisa, dass ihr das so treu getan habt und auch weiter tut. Amen.